Ich freue mich, hier zu sein. Wir sind in der Predigtreihe Lebe mutig, die Kraft des Glaubens neu entdecken und gehen heute in eine weitere Glaubensheldengeschichte hinein. Und vielleicht entdeckst du ja dich auch da drin. Mal schauen. Wer von euch war schon mal im Holiday Park? Hasloch, Holiday Park, schon viele. Wer mich kennt, weiß, ich bin absoluter Achterbahn-Fan. Ganz egal, ob man rauskatapultiert wird aus dem Stand oder ob man irgendwo ganz weit hoch geht und dann in die Tiefe gerissen wird, ich liebe es. Ich muss dahin. Es kann nicht krass genug sein. Was viele aber nicht wissen, es gibt eine Sache, die finde ich absolut wahnsinnig durchgeknallt und frage mich, wie kann man so verrückt sein, das zu tun? Und diese Attraktion findet sich auch im Holiday Park. Das ist der Freefall Tower. Absolut bekloppt. Also sich da reinzusetzen, man hat nichts unter den Füßen, die baumeln da rum, wird da in Höhen gezogen, von denen man nicht wissen will, wie hoch sie sind. Und dann reißt dich das Ding in die Tiefe in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Freier Fall, krasser als bei jeder Achterbahn. Abartig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich da im Holiday Park stehe und das war schon öfter der Fall, dann bist du so mit ein paar Leuten da und du guckst das Ding an und am Anfang sagst du, nie im Leben, mache ich niemals, bin noch nicht lebensmüde, ich bin noch nicht wahnsinnig. Und dann kommen die Leute um dich rum und sagen, hey, komm, es macht voll Spaß. Und du denkst dir so, nee, mache ich nicht. Also da kann ich mich nicht so überwinden. Aber irgendwie fordert es dich auch heraus und du fängst so langsam an abzuwägen und deine Knie zittern und du denkst dir, was soll ich tun? Und plötzlich ist der Moment, zumindest ist es bei mir so, wo ich mich dann nach langem Hin und Her überlegen entscheide. Okay, ich treffe diese Entscheidung, ich werde es tun. Ich werde dem Wahnsinn ins Auge blicken. Ich stelle mich in diese Schlange. Und es ist, davor denkst du, niemals, aber irgendwann kommt dieser Punkt, vielleicht bei dir nicht beim Freefall Tower, stell dir was anderes vor, das dich herausfordert, aber irgendwann kommt dieser Punkt und du hast die Grenze überschritten und du weißt, okay, ich werde es tun. Und ab da hast du nicht mehr Lust als zuvor, aber deine Füße laufen, du stellst dich in die Schlange, du gehst, dein Kopf sagt dir, okay, du wirst nicht dran sterben, ich habe noch nie von jemandem gehört, du bist ziemlich gesund, du wirst keinen Herzinfarkt bekommen. Und ab dem Moment, wo du die Entscheidung, die innerliche Entscheidung getroffen hast zu gehen, nimmt es seinen Lauf und du wirst gehen. Und ich glaube, dass du und ich, dass wir in unserem Leben als Christen häufig auch an solchen Punkten stehen, wo wir vor einem Berg stehen, wo Gott vielleicht was von uns erwartet, wo er was gesagt hat und denkst dir, no way, das mache ich nicht, Gott. Das überfordert meine Kräfte, das kriege ich nicht hin. Und dann kommt der Punkt, du haderst lange, aber dann kommt der Punkt, wo du die Entscheidung triffst und sagst, okay, Gott, wir machen das. Wir stellen uns in die Schlange und du lässt dich von Gott an die Hand nehmen. Ich lade dich heute Morgen ein, all deinen Mut zusammenzunehmen und mutig zu glauben. Ich lade dich ein, mutige Entscheidungen zu treffen in deinem Glaubensleben. Und zwar Entscheidungen, die gegen den Strom gehen. Denn Glaube geht gegen den Strom. Und mutiger Glaube erfordert mutige Entscheidungen. Mutiger Glaube fordert mutige Entscheidungen. Und Glaube geht gegen den Strom. Wir sind in Hebräer 11, Vers 7. Und da steht, wie kam es, dass Noah, hier ist er, unser Glaubensheld, Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten. Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Doch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Gott hat Noah aufgetragen, bau ein Schiff. Okay, soweit noch nicht spektakulär. Vielleicht ist Noah ja ein Reeder. Aber Noah war kein Reeder. Nee, Noah war kein Reeder. Und Noah hat noch nicht mal in der Nähe vom Meer gewohnt. Noah hat in der Wüste gewohnt. Da gab's kein Wasser. Nicht, gab's da nicht. Und wenn's da Wasser gab, dann wahrscheinlich sogar zu wenig zum Trinken. Gab's da auch nicht. Noah war ein einfacher Mann, der in der Wüste, wahrscheinlich in der Nähe von Bagdad gelebt hat. Und da ist kilometerweit gar nichts. Also kein Meer und wahrscheinlich auch ziemlich trocken. Wenn du da irgendwas baust, dann baust du wahrscheinlich eher einen Brunnen, damit du endlich Wasser hast. Aber du wirst ganz bestimmt kein Boot, geschweige denn ein Schiff bauen, um dann mit diesem Schiff über die großen Meere zu schwimmen. Und wenn ihr euch erinnert, was der Noah da noch alles mit reinnehmen sollte in dieses Schiff, der hat ganz schön viel Platz gebraucht. Das heißt, es war auch nicht nur einfach so ein Kahn, mit dem er auf dem Neckar mal eben kurz hoch und runter fahren kann, sondern es war ein richtig großes Ding. Gott verlangt von Noah mutigen Glauben. Glaubt ihr das? Gott hat von Noah wirklich einen mutigen Glauben verlangt. Das machst du nicht so, wenn du nicht ein bisschen Mut zusammengesammelt hast. Okay, Gott, baue ich ein Schiff, machen wir halt mal. Nee, Gott hat mutigen Glauben verlangt und zwar gegen den Strom. Und ich bin überzeugt, dass Gott solche Herausforderungen auch immer wieder vor deine Füße legen wird, wo du Entscheidungen treffen musst, die gegen den Strom gehen. Das war nicht üblich in der damaligen Zeit, dass du einfach mal in der Wüste ein Schiff baust. Das war eher komisch. Es ist auch heute noch komisch. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen wird. Ich vermute, es würde in der Tagesschau kommen. Gott hat von Noah einen Glauben verlangt, mit dem er sich gegen den Strom stellt, wo er was anderes tut, als die ganzen anderen Leute tun. Was Noah da tun sollte, war so gar nicht Mainstream, sondern entgegengesetzt. Und warum glaube ich das? Ist Gott jemand, der uns das Leben einfach schwer machen möchte? So, oh, was könnte so richtig peinlich werden? Was könnte so richtig schwierig werden? Wo braucht man so richtig viel Mut, damit man mir auch richtig schön beweisen kann, dass man es ernst meint? Warum verlangt Gott sowas von Noah? Warum verlangt Gott mutigen Glauben von dir und von mir? Warum müssen wir gegen den Strom schwimmen? Ich glaube nicht, dass Gott es uns einfach möglichst schwer machen möchte und dass er es liebt, uns in Prüfungssituationen zu bringen. Ich glaube nicht, dass das Gottes Motiv dahinter ist. Ich glaube, das liegt viel tiefer. Ich glaube, das liegt an Gott selbst, in seinem Wesen. Gott sagt von sich selbst, ich bin heilig. Ich bin heilig. Und ein Aspekt von Gottes Heiligkeit ist, dass er komplett anders ist. Er ist andersartig, komplett anders, als wir es sind. In Hosea 11,9 steht, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin nicht wie ihr. Ich bin heilig in deiner Mitte, sagt er. Gott ist heilig und das heißt, er unterscheidet sich komplett von dem, wie wir drauf sind. Gott ist anders als du und ich. Gott ist gerecht, durch und durch. Er ist frei von jeder Schuld und Sünde. Das kann ich nicht von mir behaupten. Gott liebt und zwar bedingungslos. Gott hat tiefstes Mitgefühl mit den Menschen. Gott liebt die Wahrheit. Er findet es nicht nur gut, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wenn Wahres gesprochen wird. Er liebt sie. Gott hält, was er verspricht. Wie oft wurdest du schon von Menschen enttäuscht? Wie oft hast du schon andere Menschen enttäuscht? Gott hält, was er verspricht. Gott kümmert sich um die, die gebrochenen Herzens sind. Gott kümmert sich um die Kranken. Und er verbringt Zeit mit denen in der Gesellschaft, die für uns nichts gelten, die keinen Wert haben. Gott ist so anders, als wir das in unserer Natur sind. Wir versuchen das manchmal in Bruchstücken irgendwie nachzuahmen, aber Gott ist es. Gott ist anders als du und ich. Das heißt, Gott schwimmt mit seinem ganzen Wesen entgegen der Strömung dieser Welt, entgegen der Strömung der Menschheit, dort, wo wir alle in die Richtung strömen, es muss mir gut gehen, ich muss schauen, dass ich genügend Zeit für mich habe und wenn es noch reinpasst, dann tue ich vielleicht auch was für die Armen. Dort, wo wir doch, sind wir mal ehrlich, sehr oft im Zentrum unseres Universums sind, dort schwimmt Gott total gegen den Strom. Er ist anders, als wir es sind. Er kümmert sich um dich und mich. Er ist für die anderen da. Wir sind neidisch, lieblos, geizig und suchen unseren anderen Vorteil. Und er ist das krasse Gegenteil davon. Und deshalb ist es kein Wunder, dass du, wenn du Jesus nachfolgst, gegen den Strom schwimmst, weil er gegen den Strom schwimmt. Er macht es anders, als die Menschheit es tut. Wenn er gegen den Strom schwimmt und du ihm nachfolgst, dann wirst du gegen den Strom schwimmen. Es ist gar nicht in erster Linie, dass Gott immer deinen Glauben prüfen möchte durch die Dinge, in die du hineinschlitterst. Er will es dir auch nicht schwer machen, sondern wenn du Nachfolger Jesu bist, dann ist es dein Weg, gegen den Strom zu gehen, weil Jesus gegen den Strom geht. Als Christ schwimmst du stromaufwärts. Also Noah bekommt diese Aufforderung, diese Anordnung von Gott. Gott sagt ihm, bau ein Schiff 100 Kilometer vom Meer entfernt, auf dem trockenen Land, in der Wüste. Noah ist von Gott beauftragt, in einer Gesellschaft, die nicht an Gott glaubt. Und ich stelle mir das so vor, er fängt so an, sein Schiff zu bauen, seinen riesen Tanker, den er da hat. Und ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, aber so ein riesen Schiff zu bauen, das dauert ja heute schon ewig. Also ich sage nur mal, Gorch Fock, wie lange da dran rumgedoktert wird und wurde, ich weiß gar nicht, haben sie jetzt aufgehört? So ein Schiff bauen in solchen Dimensionen, das ist krass, das hat Zeit gekostet. Und Noah hat es einfach angefangen. Noah hat sich in dieser Zeit, als er in der Wüste diesen Riesentanker gebaut hat, voll zum Deppen gemacht. Noah war der Freak in seiner Nachbarschaft. Der Typ, der das Schiff baut, hast du den gesehen? Den haben die ausgelacht, die haben sich lustig über ihn gemacht. Wahrscheinlich gab's, die hatten nicht deine Mutterwitze, die hatten Noah-Witze, wenn die sich irgendwie belustigen wollten. Wenn der auf der Straße gelaufen ist, dann haben sich die Leute umgedreht. Wahrscheinlich haben sie es nicht mal mehr heimlich gemacht. Der war das Gespött der Nation. Und jetzt überlegt ihr, wie lange das dauert, so eine Arche zu bauen. Nicht nur einfach mal eine Woche. Ist nicht so, dass Gott gesagt hat, okay, komm, mach da mal was. In der Woche ist vorbei, dann ist auch wieder gut. Nee, das hat eine Weile gedauert. Wahrscheinlich Jahre, vermute ich einfach mal. Und er war einfach der absolute Oberfreak. Wenn er es nicht davor schon war, dann spätestens dann. Gott hat von ihm was verlangt, wo er wusste, das lässt ihn dastehen wie ein Trottel, wie ein Depp. Und weißt du, was ich krass finde? Noah hat es trotzdem gemacht. Gott hat was von ihm verlangt, das ihn mit Sicherheit eine riesen Überwindung gekostet hat. Mehr als es mich Überwindung kostet, in diesen Freefall Tower einzusteigen. Es hat ihn was gekostet. Ich glaube, Noah musste, bevor er überhaupt einen Hammer in die Hand nahm, bevor er überhaupt ein Stückchen Holz gesammelt hat, seinen Mut extrem sammeln. Ey Gott, hast du wirklich gesagt? Wirklich Schiff? Hast du dich nicht versprochen und du meintest Haus? Also ein Schiff jetzt wirklich? Ich glaube, dass Noah mit Gott gerungen hat, dass er immer wieder in Frage gestellt hat und dass er aber irgendwann ist er an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, okay, Gott hat es gesagt. Ich bin gehorsam, ich mache das. Ich finde es so krass, dass Noah diesen Schritt gegangen ist, dass er sich allen Mut zusammengesammelt hat und getan hat, was Gott wollte und Gott gehorsam war. Und Noah ist mit dieser Aktion echt gewaltig gegen den Strom geschwommen. Durch seinen Gehorsam hat er eine Richtung eingelegt, die absolut konträr war. Ich weiß nicht, ob du ab und zu in Situationen bist, wo du gegen den Strom gehen musst. Ich hatte letzte Woche, ich arbeite in der Praxis, in der Zahnarztpraxis, und ich hatte was bestellt und die Lieferung kam an und ich habe das ausgepackt und habe dann zweimal geguckt und dann war halt von dieser einen Ware kamen nicht 3 Teile, sondern 6 Teile. Okay, können wir auch 6 gebrauchen, ist okay. Guck auf die Rechnung, waren aber nur 3 berechnet. Ich bin ganz ehrlich. Also zuerst habe ich mir überlegt, haben die halt einen Fehler gemacht. Also ist ja jetzt nicht meine Schuld. Kann ich das behalten? Ich kam dann so nach einer kurzen Zeit auf den Gedanken, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn dir jemand einen Ferrari vor die Tür stellt und den Schlüssel stecken lässt, dann kannst du ihn ja auch nicht einfach behalten. Also ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass wenn jemand einen Fehler macht, dass das dann einfach sein Pech ist. Okay, das geht nicht. Also muss ich da anrufen. War schon kurz vorm Hörer, dann dachte ich, ja, Moment mal. Ich weiß jetzt schon, dass es richtig ist, das zu tun, aber was denkt denn mein Chef? Wenn der das mitkriegt und ich erzähle, dass ich einen 3-stelligen Eurobetrag nachberechnen habe lassen, obwohl das niemals irgendjemandem aufgefallen wäre, wie stehe ich denn dann da? Das ist, also ich weiß nicht, ob das so Standard ist, dass man das so macht. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, der Chef, das ist für den bestimmt ganz gut. Und dann ich weiter überlegt und dachte, aber was macht denn die Kollegin in der Buchhaltung? Die bucht das ja alles. Dann kommt da eine Nachberechnung. Dann sieht die, dass ich das korrigiert habe. Was denkt die denn darüber? Und so war ich in der Situation, wo ich mich entscheiden musste, mache ich Mainstream oder rufe ich da an? Das Witzige war am Ende, ich habe da angerufen und die Frau am Telefon war total, oh, das ist aber, das kriegt man aber selten mit. Und was hat sie am Ende gesagt? Sie kommen in den Himmel, habe ich gesagt, jawohl, das stimmt. Also es war ein spannendes Erlebnis, wo ich diese Woche im Kleinen erfahren habe, was es bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen. Das hier ist Corrie ten Boom. Wer hat schon mal von ihr gehört? Ja, viele. Genau. Corrie ten Boom ist 1892 in den Niederlanden geboren und 1940 kam der Krieg auch in die Niederlande. Und sie und ihre Familie haben angefangen, mehrere Familien, jüdische Familien, bei sich hinterm Haus in einem kleinen Verschlag zu verstecken, weil die sonst in die Konzentrationslager gebracht worden wären. Und sie hat sich dafür eingesetzt, hat die beschützt, die haben sie mit Essen versorgt und es war echt unter großer Gefahr für sie, das für diese jüdischen Familien zu tun. Und 1944 war es dann auch soweit, dass ihr eine Falle gestellt wurde und es kam raus. Und sie und ihre Schwester kamen dann in ein Konzentrationslager. Und ihre Schwester ist gestorben im Konzentrationslager. Sie hat überlebt. Und sie ist erst gegen den Strom geschwommen, als sie den Juden die Herberge gegeben hat. Als nächstes hat sie ins Konzentrationslager hinein, gegen den Strom schwimmend, eine Bibel eingeschmuggelt. Es war ihr so wichtig. Sie hat es irgendwie geschafft, die an den Wachleuten vorbei zu bekommen. Und sie ist weiter gegen den Strom geschwommen. Und sie hat angefangen, im KZ heimlich Bibelstunden zu geben, um den Gefangenen dort vor Ort Hoffnung zu bieten. Leute, ich habe das gestern gelesen, ich habe geweint. Wie selbstlos ist es, sich selbst in Gefahr zu bringen, um deinen Mitleidenden, die genauso leiden, wie du es tust, aber ihnen ein Hoffnungsspender zu sein. Und sie ist weiter gegen den Strom geschwommen. Sie hat es überlebt, sie kam raus aus dem KZ. Wofür hat sie sich stark gemacht? Sie hat sich dafür stark gemacht, dass Täter und Opfer sich versöhnen. Und sie war selbst ein Opfer und sie selbst hat ihren Peinigern vergeben. Wie krass ist es gegen den Strom, wo für uns Gott ist gerecht, da muss Rache her. Wie krass war sie gegen den Strom, dass sie sogar ihre Feinde geliebt hat. Die Herausforderungen, die ich in meinem Leben habe, kann ich nicht vergleichen mit denen, die Corrie ten Boom in ihrem Leben hatte. Die sind nicht so groß. Aber ich glaube, dass du und ich, dass wir trotzdem vor Herausforderungen stehen. Und es ist egal, ob das jetzt eine ganz große oder eine ganz kleine Herausforderung ist. Gott nimmt die ernst und du darfst die ernst nehmen. Und es braucht auch uns, egal wie groß oder klein die Herausforderung ist, braucht es auch bei uns immer wieder den Punkt, wo wir all unseren Mut zusammenglauben und zusammenraufen und dann eine Entscheidung treffen in die richtige Richtung, Gott gehorsam zu sein, in die Richtung, wohin er uns haben möchte, dorthin zu dem, was er uns sagt. Und ich habe mir so in der Vorbereitung überlegt, wo können denn die Bereiche sein, wo du und ich herausgefordert sind? Was sind denn in unserem Alltag Dinge, die uns so begegnen? Und du kannst die Liste beliebig erweitern, aber so ein paar Sachen sind mir eingefallen. Musst du dich vielleicht entscheiden, auf der Arbeit korrekt zu handeln, so wie ich das letzte Woche machen musste, wo vielleicht irgendwie in eurer Firma oder wo auch immer du bist, so ein paar Sachen einfach okay sind, obwohl man weiß, dass sie eigentlich nicht richtig sind. Bist du vielleicht da gerufen, deinen Mut zusammen zu glauben und es anders zu machen? Vielleicht ist deine Angst, hey, was denken dann aber meine Kollegen von mir, wenn ich es plötzlich anders mache? Ich mache dir Mut. Triff eine mutige Entscheidung in die richtige Richtung. Oder vielleicht bist du versucht, wer hat dieses Jahr schon seine Steuererklärung gemacht? Ich frage anders, wer hat sie noch nicht gemacht? Boah, ihr seid so schlimm wie ich. Vielleicht bist du versucht in deiner Steuererklärung einfach, ich meine, ja, man gibt dem Staat ja so viel, ist ja auch eh alles nicht so richtig gerecht, unser soziales System. Vielleicht bist du versucht, die ein oder andere Pauschale noch mit rauszuziehen, die du da irgendwie bekommen könntest, die steht dir aber vielleicht gar nicht zu. Was wird dein Steuerberater von dir denken, wenn du dem sagst, ich weiß, es kann man machen. Ich weiß, ich kriege da dann auch nochmal extra Geld hier, Arbeitszimmer angeben oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Aber das entspricht nicht der Realität. Ich möchte das nicht. Was denkt er von dir? Vielleicht ist das deine Angst, wo du dich entscheiden musst. Es ist mir egal, was mein Steuerberater über mich denkt. Ich will wissen, was Gott über mich denkt. Und ich möchte, dass er sagt, gut gemacht, gut gemacht. Oder wie ist es, wenn deine Kollegen über den schrägen Arbeitskollegen quatschen? Bist du dabei? Was würde passieren, wenn du dich entscheidest, ab sofort deine Mittagspause mit ihm zu verbringen? Vielleicht ist das deine Herausforderung, demjenigen, der irgendwie nicht gut dasteht, nah zu sein und mit ihm Zeit zu verbringen. Was würde passieren? Vielleicht ist das deine Angst, was passiert, wenn ich meinen Kollegen, meinen Kommilitonen, den Muttis im Kindergarten, in der Krabbelgruppe, wenn ich denen erzähle, wie viel Jesus mir wert ist? Bin ich dann die Schräge, die in eine Sekte geht oder was weiß ich? Mache ich mich dann zum Gespött? Ist das deine Herausforderung? Ich mache dir Mut, sei mutig und folge Jesus nach. Oder du bist in einer Beziehung und es fordert dich heraus, zu warten, bis ihr heiratet, weil, naja, macht doch jeder. Wo ist deine Herausforderung in deinem Leben? Der Anspruch, Gott gehorsam zu sein und gegen den Strom zu schwimmen, das ist was, das ist extrem schwer. Und Gott weiß das auch, dass uns das so schwer fällt, weil möglicherweise machst du dich zum Gespött der Leute. Und möglicherweise distanzieren sich Leute von dir. Das ist nicht ungewöhnlich. Und wenn du gegen den Strom schwimmst, dann erklärst du dich bereit, mit anderen zusammenzuknallen. Stell dir mal vor, lauter Fische, die in die Richtung schwimmen, dann kommt einer, der in die Richtung schwimmt. Unweigerlich macht es da auch mal Knall. Wenn du gegen den Strom schwimmst, dann klärst du dich bereit dazu, auch mit anderen aneinander zu knallen. Und ich sag dir, es ging Jesus nicht anders. Jesus hat es genau so erlebt. Es gibt mehrere Stellen, wo er das erlebt hat. An einer Stelle im Johannesevangelium, da hat Jesus sich entschieden, mal so richtig Klartext zu reden. Und er hat zu den Leuten, die dort waren, das waren Leute, die sind ihm nachgefolgt, die sind mit ihm gegangen, die fanden ihn toll. Zu denen hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der dich langfristig satt machen kann, wenn du hungrig bist, wenn du nach Sinn in deinem Leben suchst. Ich bin der Einzige, der dich wirklich satt machen kann. Nur ich allein kann deinem Leben wirklich Sinn geben. Er hat gesagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Nur durch mich kannst du in den Himmel kommen. Es führen 1000 Wege nach Rom, aber nur durch mich kannst du den Vater sehen. Nur durch mich kannst du in den Himmel kommen. Und das war vielen zu viel an dem Tag. Das passte nicht in ihr Verständnis hinein, wie Jesus hätte sein sollen. Er hat sich entgegen ihrer Erwartungen verhalten. Und dann heißt es in Johannes 6, 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Es war ihnen zu krass. Was Jesus gesagt hat, war ihnen zu krass und sie haben sich zurückgezogen, weil Jesus gegen den Strom geschwommen ist. Deshalb, es war ihnen zu viel. Und vielleicht passiert dir genau dasselbe und du hast eine Entscheidung getroffen für Jesus und du gehst in eine Richtung, wo du weißt, ja, das möchte er von mir. Und du bezahlst dafür, damit, dass dich Leute meiden, damit, dass du gemieden wirst. Vielleicht passiert dir dasselbe wie Jesus, dass sich Leute von dir abwenden. Dann sage ich dir, du bist in der besten Gesellschaft mit Jesus. Jesus ist direkt neben dir in dieser Situation. Und Jesus, das verspreche ich dir, wird sich nicht abwenden von dir. Er bleibt mit dir in dieser Situation, egal wie lang es ist. Ob es die Zeit umfasst, wie man braucht, um eine Arche zu bauen. Ob es eine kurze Zeit ist, Jesus bleibt mit dir dort. Er verlässt dich nicht und er schaut auf dich. Hör du nicht auf ihn zu schauen, weil das gibt dir Kraft in dem Moment. Also die Entscheidung, gehorsam zu sein und gegen den Strom zu schwimmen, ist extrem herausfordernd für mich und auch für dich. Und trotzdem lohnt es sich. Ich will dir Mut machen, all deinen Mut zusammenzunehmen und Gott wirklich gehorsam zu sein in den Dingen, die er zu dir sagt. Mutige Entscheidungen zu treffen, auch wenn es dich vielleicht blöd dastehen lässt. Aber es wird sich lohnen, denn Glaube gegen den Strom bewahrt. Gott hat Noah beauftragt, eine Arche zu bauen. Und es war erstmal total absurd. Also es hat keinen Sinn gemacht an diesem Ort. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du merkst, Gott möchte etwas von mir. Und es macht, ich verstehe nicht warum. Ich weiß nicht, warum er das jetzt möchte. Ich kann es nicht nachvollziehen. Eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Als ich 5 Jahre alt war, da hat mein Bruder, es war ein ganz bestimmter Tag, mein Bruder hat Kommunion gefeiert. Die ganze Familie war da und wir haben zusammen gegessen. Annalie hat jede Menge Geschenke bekommen und ich mochte dieses Geschenkband so gern. Deshalb habe ich es jetzt auch mitgebracht. Ich mochte das total, dass man das so ein bisschen, ja, dass es so Wellen schlägt und dass es so hübsch glänzt. Und ich habe da immer mit rumgespielt an den Geschenken. Meine Mutter hat mir schon mittags gesagt, Silke, spiel nicht mit dem Geschenkband, da kann man sich dran schneiden. Okay, ich glaube, ich habe es tagsüber auch gelassen, aber abends waren wir dann alle zu Hause, die Geschenke kamen nach Hause und ich habe mich so ein bisschen heimlich ins Wohnzimmer zurückgezogen und habe mir ein Messer genommen. Mama, ich weiß gar nicht, ob du wusstest, es war nicht einfach nur das Geschenkband. Da war ein Messer mit im Spiel, also 5 Jahre alt. Ich habe mir ein Messer aus dem Küchenschrank genommen und ich habe das Geschenkband gezwirbelt. Es war so toll. Und dann habe ich meinen Finger gezwirbelt. Und wisst ihr, was das Ende des Liedes war? 21 Uhr Notaufnahme, Kreiskrankenhaus Mosbach. War gar nicht so gut. Gott hat Noah beauftragt, eine Arche zu bauen. Warum? Weil er seine Familie, ihn und seine Familie dadurch retten wollte. Gott mutet Noah sowas Aberwitziges zu. Gott mutet Noah sowas Verrücktes zu, sich so zum Deppen zu machen gegenüber seinen Mitmenschen. Warum? Weil er ihn retten will. Er meint nicht nur einfach auch mal sehen, ob er das hinkriegt, ob er das durchhält. Keine Menschenfurcht mehr. Oh, nein, es hat einen Plan und ein Ziel. Gott möchte Noah retten. Meine Mutter hat mir gesagt, lass die Finger weg vom Geschenkband. Mama, vielleicht hättest du sagen sollen, nimm kein Messer mit dazu. das hat sie getan, damit ich nicht um 21 Uhr auf mein Kleid mich übergebend in der Notaufnahme ankomme. Das war nicht gut mit 5 Jahren. Und jetzt frage ich dich, wo hast du Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, Gott möchte etwas von dir? Hat Gott was zu dir gesagt, das du tun sollst oder nicht tun sollst? Kann es sein, dass er gar nicht so gemein ist? Kann es sein, dass es ihm gar nicht darum geht, dich möglichst herauszufordern und dich möglichst vor Menschenfurcht zu schützen? Kann es sein, dass Gott dich bewahren und beschützen möchte mit dem, was er dir aufträgt, was du tun sollst? Jetzt sitzt du vielleicht hier drin und denkst dir, okay, Gott hat zu Noah gesprochen. Ich stelle mir das immer so vor, dass Noah, das sieht man auch in den alten Filmen, Noah hört eine Stimme vom Himmel runter und Gott sagt ihm das. Also ich vermute schon, dass Gott sehr eindeutig zu ihm gesprochen hat, sonst würde es ja kein Mensch tun. Denkst dir, okay, Gott hat zu Noah gesprochen, okay, Silkes Mama hat zu ihr gesprochen, aber wie höre ich denn Gottes Reden? Was ist Gottes Reden? Was will Gott denn überhaupt von mir? Vielleicht hast du nicht dieses Ding, dass du sagst, ah, ja, Gott spricht zu mir und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, mir dreht sich der Magen um, ich muss all meinen Mut zusammensetzen. Vielleicht stehst du da und denkst dir, ich weiß gar nicht, was Gott zu mir sagt. Ich glaube, der Ort, wo Gott als allererstes und andauernd uns warnt, und uns zusagt, was gut für uns ist, ist sein Wort, die Bibel. Dort spricht er so viel. Dort sagt er zum Beispiel, zahl deine Steuern. Dort sagt er zum Beispiel, mach deine Arbeit, als würdest du sie für Jesus tun. Liebe die Menschen um dich herum und sei hilfsbereit. Hab nur innerhalb der Ehe sexuelle Beziehung. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Liebe Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Bleibt deiner Frau treu. Bleibt deinem Mann treu. Achte deinen Nächsten höher als dich selbst. Gib dein ganzes Leben für Jesus, Klammer auf, auch Geld- und Freizeitaktivitäten, Klammer zu. Gott spricht so krasse Dinge in seinem Wort. Er hat so krasse Anforderungen, die dich aber abholen sollen, die gut für dich und dein Umfeld sind. Er sagt, liebe Gott, liebe mich von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das sind alles Dinge, womit Gott dich und mich auffordert, gegen den Strom zu schwimmen. Weil ich weiß nicht, wie hoch die Scheidungsrate aktuell ist. Das ist nicht Mainstream, so in einer solchen Liebesbeziehung miteinander zu sein, so mit den Menschen in seinem Umfeld umzugehen, den anderen höher zu achten. Das ist was, das dich beschützt, das deine Ehe bewahrt, das deine Beziehungen um dich herum bewahrt. All diese Dinge, die Gott zu uns sagt, sind unter anderem dafür da, um uns zu bewahren und zu beschützen, um dich zu bewahren und zu beschützen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja, irgendwie, ich bin Christ, aber so richtig anstrengend fand ich es jetzt noch nicht, gegen den Strom zu gehen. Also ich bin nicht so herausgefordert in meinem Christenleben. Ich bin eher cool mit Gott und Gott liebt mich und hey, alles ist gut. Also wir haben eine super Beziehung, der Gott und der ich. Und die ich in meinem Fall. Und ich weiß nicht, ich habe mir so überlegt, es könnte an 2 Punkten liegen. Vielleicht ist eine Möglichkeit, die ich sehe, ist vielleicht wirklich die, dass du so eng mit Jesus bist, dass du so nah an seinem Herzen bist, dass du so erfüllt bist von der Liebe, die er zu dir hat und da so eintauchst, dass die Dinge um dich rum, dass die dir gar nicht mehr so dieses gegen den Strom schwimmen, dass es gar nicht mehr diese Anstrengung ist. Vielleicht ähnlich wie bei Stephanus, der also ziemlich krass gegen den Strom, der hat ziemlich viel gesagt, was die Juden um ihn rum sehr verärgert hat, sodass sie die Steine aufgehoben haben und ihn gesteinigt haben. Und was macht Stephanus? Also in dem Moment er schaut zum Himmel und sagt, ich sehe den Himmel offen und Jesus zu Rechten des Vaters stehen. Der war verzückt in diesem Moment der Verfolgung. Vielleicht geht es dir ja so, dass du so eng an Jesus dran bist, dass du dieses gegen den Strom schwimmen gar nicht als diese krasse Last empfindest. Mir geht es leider selten so. Also ich bin gerne nah an Jesus und ich habe Zeiten, wo er mir so, wo ich merke, oh Jesus, du bist mein Ein und Alles. Und das sind Momente, die ich liebe und umarme. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es nicht mein Hauptmodus. Ich bin leider nicht immer so emotional auch nah an Jesus dran, dass ich alles um mich herum vergesse. Ich glaube, eine weitere Möglichkeit ist, dass die Dinge, die Gott zu mir gesagt hat durch sein Wort, wenn ich diese Strömung nicht spüre, dann frage ich mich, hast du die noch nicht richtig ernst genommen? Das, was ich vorhin beispielsweise, auszugsweise gesagt habe, die Beziehung zu unserem Umfeld, gerecht auf der Arbeit sein, Steuern zahlen, wenn es dir nicht schwerfällt oder wenn da nicht auch mal das ein oder andere dabei ist, das dich herausfordert, frage ich mich, hast du es ernst genommen? Lebst du das? Von Noah heißt es, Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Das steht in Hebräer 11, 7. Gott sagt ihm was total Schräges, was total Verrücktes, was das ihn total bloßstellen wird. Und über Noah heißt es, Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Und ich fordere dich heute Morgen auf, ich ermutige dich, nimm Gottes Warnungen in deinem Leben ernst. Höre, was er zu dir sagt, wenn du in schrägen Beziehungen drin bist, wenn du dich nicht jesusmäßig deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn gegenüber verhältst, nimm seine Warnung ernst. Entscheide dich mutig, diesen Schritt zu gehen, es so zu tun, wie er es möchte, gegen den Strom zu schwimmen, auch wenn du dadurch dein Gesicht verlierst. Was ich sehr cool finde in der Geschichte von Noah, ist, am Ende rettet Gott Noah durch die Fluten hindurch. Und was ich ganz krass finde an dieser Geschichte ist, das, was Noah zuerst zum Gespött gemacht hat, nämlich der Bau der Arche, ein Riesenschiff in der Wüste, ist später seine Rettung geworden. Das, was ihn hat sein Gesicht verlieren lassen vor den anderen, dadurch hat Gott ihm dann das Leben gerettet. Ihm und seiner Familie. Gott meint es besser mit dir, als du denkst. Wenn du immer wieder kämpfst mit Dingen, oh, könnte Gott jetzt das meinen und oh, was hat er denn gesagt und soll ich jetzt das? Und das so ein Zwang für dich ist und so, du das Gefühl hast, Gott verlangt mir immer das Schwerste ab, sag ich, Gott meint es gut mit dir. Er spricht zu dir aus seiner Güte heraus. Er spricht zu dir aus seiner Liebe heraus. Wenn er was von dir möchte, dann hat es ein Ziel und einen Plan und er macht es immer mit liebenden Augen auf dich. Mutiger Glaube bewahrt. Aber nicht immer wird dich mutiger Glaube wirklich auch in diesem Umfeld hier in der größten Sicherheit wahren. Noah wurde gerettet, der konnte danach weiterleben und hatte die Erde wieder, um sie zu bebauen und alles hat irgendwie so ein Happy End. Bei der Schwester von Corrie ten Boom war es anders. Die ging mutig gegen den Strom zusammen mit ihrer Schwester und die hat ihr Leben dafür gelassen, die ist gestorben im KZ. Aber das Leben, das sie gelassen hat, war ein Leben in einem Kriegsgebiet, das von Nazis beherrscht wurde. Und ihr Leben ging weiter. Jetzt, in diesem Moment, ist die Schwester von Corrie ten Boom bei Jesus und genießt ihr Leben in vollen Zügen. Obwohl sie vor über 70 Jahren gestorben ist und dieses Gewässer verlassen hat, schwimmt sie immer noch in einem Strom, aber diesmal nicht mehr entgegen, sondern sie hat diesen Strom hier passiert und kann jetzt in Frieden bei Jesus leben. Glaube gegen den Strom bewahrt dich in so vielen Fällen hier auf der Erde, bringt so viel Segen, Zufriedenheit und Frieden in dein Leben, aber nicht immer. Aber Glaube gegen den Strom birgt eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und eine Hoffnung und ein Leben, das nicht mehr aufhören wird. Dass Corrie ten Booms Schwester diesen Strom passiert hat und gegen diesen Strom angeschwommen ist, hat sich gelohnt. Es war das Beste für sie. Glaube gegen den Strom hat eine Tragkraft, die über den Tod hinausgeht. Da ist niemals Hoffnungslosigkeit in deinem Leben, wenn du dich entscheidest, mit Jesus zu gehen. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Selbst wenn du das manchmal so empfindest, es gibt sie nicht. Weil Jesus hat den Tod besiegt. Letztes Jahr, also ich bin super gerne am Rhein, ich feiere das total, dass wir hier in Mannheim den Rhein haben, sogar zwei Flüsse. Und ich war mit Simon am Rhein und wir saßen da an der einen Uferseite, also ein guter Freund von mir, der Simon, wir saßen auf der einen Seite am Ufer und haben so rübergeschaut und auf der anderen Seite drüben, da war so ein kleines Anglerboot und der Typ saß da in seinem Boot und hat versucht, mit seiner Nussschale gegen den Strom anzukämpfen. Also war so ganz nah am Ufer, ja nicht weit auf den Rhein, sondern ganz nah am Ufer und war entgegen der Strömung und hat versucht, stromaufwärts zu fahren. Und es war so lustig. Es war so lustig, für uns auf jeden Fall, weil der hat einen riesen Lärm gemacht. Aber der ist einfach nicht vom Fleck gekommen. Das war echt, man konnte ihn beobachten. Du hast so einen Punkt fixiert, da ist der Punkt, da ist er. Da tut sich nichts. Der macht einen riesen Lärm, aber da tut sich nichts. Und mir und dir geht es vielleicht manchmal so, dass wir gegen den Strom schwimmen wollen und du hast so das Gefühl, da tut sich nichts, Gott, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht gebacken. Das ist ganz normal, wenn du und ich, wenn wir uns vornehmen, so jetzt bin ich mal ein besserer Mensch, jetzt hake ich mal die 10 Gebote ab. Das funktioniert nicht. Mit deinem Motor kommst du nicht gegen den Rhein an. Das schaffst du nicht. Du wirst auf der Stelle stehen. Du wirst keinen Erfolg haben. Du brauchst einen anderen Motor. Du brauchst Jesus mit im Boot. Und er bringt so einen richtig krassen, heftigen Motor, den hängt er da hinten dran und dann drückt er auf den Gasknopf und dann geht's los. Dann kann es in diese Richtung gehen. Du brauchst Jesus, um gegen diesen Strom zu schwimmen. Anders schaffst du es nicht. Deshalb lade ich dich ein. Häng dich an diesen Jesus dran, der dich nicht alleine lässt in diesen Situationen, der genau weiß, was du durchmachst, wenn du gegen den Strom anschwimmst, und richte deine Augen auf ihn. Nimm Gottes Aufforderung ernst. Lass dir von ihm Mut geben und dann triff mutige Entscheidungen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns im Strom bist. Ich danke dir, dass wir nicht alleine gehen müssen. Und ich danke dir, dass wenn wir an dir dran sind, wir über uns hinauswachsen können. Wir Entscheidungen treffen können, zu denen wir alleine keinen Mut hätten, die auch wahnsinnig wären, sie alleine zu tun. Sondern nur mit dir können wir in diesem Teich schwimmen, in diesem Fluss schwimmen und den Herausforderungen begegnen, die da sind. Und auch nur für dich und mit dir lohnen sich die Strapazen, Jesus. Weil der Weg nur gut ist, wenn du nebendran bist, Jesus. Wir wollen mit dir in eine Richtung gehen. Und wo du nicht hingehst, da wollen wir nicht sein. Und wir wollen hören, was du uns sagst. Und das, was du sagst, ernst nehmen, Jesus. Bewahr du uns von einem lauen Herz. Bewahr du uns von einem Kumpelsein mit dir, wo wir dich nicht mehr ernst nehmen. Wo wir meinen, du bist einfach, Gott, du bist einfach der liebe Gott. Das bist du. Und aus deiner Liebe heraus schwimmst du mit uns gegen den Strom. Ich bete für uns, dass wir neue Vorstellungen bekommen von deiner Größe, von deiner Schönheit, von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe, von deiner Treue, sodass wir Mut bekommen, die Entscheidungen für dich, mit dir, zu dir hinzutreffen.